Liebe Gemeinde, ich habe euch eine Frage mitgebracht. Und zwar die Frage, wenn du ein Tier sein könntest, welches Tier wärst du dann? Ihr dürft kurz überlegen und dann einfach gern mal rausrufen. Ein Bär? Ein Adler? Giraffe? Schmetterling? Katze? Ein Chamäleon? Sich manchmal unsichtbar machen. Ein Meerschweinchen. Ich habe mir die Frage gestellt, was würde Jesus antworten, wenn wir ihn fragen würden, was für ein Tier wir sein sollten. Und mit dem Blick auf den heutigen Predigttext ist mir ein Tier in den Sinn gekommen und ich möchte euch das einfach gerne mal als Vorschlag präsentieren. Jetzt schauen wir, ob das hinhaut. Aha! Oh, jetzt vielleicht sagen sollen, bitte schreckt euch nicht. Was für ein Tier ist das? Eine Motte. Komisch, dieses Tier habe ich in eurer Aufzählung gar nicht gefunden. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht weil es jetzt nicht gerade einen Schönheitspreis gewinnen würde. Aber mit Blick auf den Predigttext, glaube ich, hat diese Motte etwas an sich. Ich würde jetzt gerne den Predigttext lesen und dann wird vielleicht klar, weshalb ich die Motte gewählt habe. Und damit es euch nicht ablenkt, mache ich es weg. Und den ersten Teil des Predigttextes seht ihr schon. Den Rest offenbare ich dann später. Im Johannesevangelium Kapitel 3, da schreibt Johannes wohl den bekanntesten Bibelvers überhaupt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt, denn er hat nicht an den geglaubt, der Gottes einziger Sohn ist. So geschieht die Verurteilung. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihr ganzes Tun war böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit seine Taten nicht herauskommen. Wer sich bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, tritt ins Licht. Seine Taten sollen bekannt werden, denn Gott selbst bestimmt sein Handeln. Soweit die Worte vom heutigen Predigttext. Dürft gerne wieder Platz nehmen. Und möchte gleich zurückkommen zu der Frage, warum die Motte? Vielleicht erinnert ihr euch ja, wie es ist, so an einem lauen Sommerabend auf der Terrasse oder beim Lagerfeuer zu sitzen oder bei einem Spaziergang. Und dann schwirren diese Dinger immer irgendwo beim Licht so total im Kopf und werden von diesem Licht wie angezogen und schwirren dann drumherum. Und passend zu dieser Mottenproblematik heißt mein Predigttext oder mein Predigtthema heute angezogen vom Licht der Liebe. 44 Mal spricht Johannes in seinem Evangelium von der Liebe. Das ist ganz schön viel. Und er tut es hier an dieser Stelle zum allerersten Mal. Hier nennt er das erste Mal die Liebe. Und ich glaube, hier definiert er, was für ihn Liebe ist. Und zu unserem Glück ist es auch gleichzeitig die Definition dafür, wie Gott zu dieser Welt eigentlich steht. Wie steht denn der Schöpfer zu seiner Schöpfung? Wie steht der Schöpfer zu seinen Geschöpfen? Und die Antwort ist Liebe. Liebe und Gott gehören untrennbar zusammen. Liebe ist, Doppelpunkt, dass Gott sich selbst hingibt, herschenkt. Denn Gott hat die Welt geliebt. Und er hat das nicht nur in der Vergangenheit gemacht, sondern er tut es immer noch. Gott liebt diese Welt und damit auch alles, was auf ihr kreucht und fleucht. Egal, ob es robbt wie ein Baby oder auf zwei Beinen läuft wie Kinder oder Erwachsene oder auf vier Beinen, wenn zwei Krücken als Hilfsinstrument dazukommen oder ob die zwei Beine von zwei Rollstuhlrädern getragen werden. Ganz egal, wo du dich im Leben befindest, Gott liebt dich. Gott liebt die Person neben dir, die an deiner Seite steht. Und Gott liebt auch die Person, die dir gegenübersteht. Nicht nur körperlich gegenübersteht, sondern auch die Person, die alles verneint, was du bejahen würdest und alles bejaht, was du verneinen würdest. Gottes Liebe zu dieser Welt ist eine Grundhaltung und sie ist universal. Und das ist ganz schöner Spagat oder Spannung, wenn man denkt, wie schwer es für uns ist, zu lieben und diese Liebe für jeden gelten zu lassen. Bei Gott ist es so. Seine Liebe gilt jedem Menschen. Seine Liebe strahlt wie die Sonne, sichtbar für jeden, ohne Unterschied. Es gibt keine lokale Sonnenfinsternis, die ausbricht und wo Gott sagt, dich liebe ich nicht und dich liebe ich, du bist im Sonnenschein der Liebe und du nicht. Gottes Liebe gilt der ganzen Welt. Warum betone ich das so sehr? Ich habe das Gefühl, es gibt so einen Trend in der Zeit, einen Zeitgeist, wo man merkt, der Ton wird schärfer, er wird härter. Die Gesellschaft differenziert sich aus oder, wenn man es ein bisschen pessimistischer sagen will, sie dividiert sich auseinander, sie radikalisiert sich und manche würden vielleicht sogar sagen, dass sich die Gesellschaft spaltet. Man spricht von unterschiedlichen Lagern, von Blasen, von Bubbles, wenn man es lieber auf Englisch ausdrückt. Aber was damit zum Ausdruck kommt, ist eigentlich immer das Gleiche. Man bleibt unter seinesgleichen, umgibt sich mit den Menschen, die ähnlich denken, die ähnlich leben, die ähnlich glauben. Und als christliche Kirche stehen wir, glaube ich, in der Gefahr, diesen Trend mitzugehen, sich einer Blase anzuschließen, sich politisch vereinnahmen zu lassen, so rum, oder selbst zu einer Blase zu werden. Eine christliche Blase, die sich dann um die eigenen Anliegen kümmert und den Blick für die Welt, für die echte Welt da draußen zu verlieren. Und eine Sache, die wir nicht aus dem Blick verlieren sollten, ist, dass Gottes Liebe universal ist, dass Gott diese Welt liebt. Alle sind mit eingeschlossen. Das ist die eine Sache, die uns als Mensch vereint, dass uns allen die Liebe Gottes gilt. An der können wir nicht rütteln. Die können wir auch nicht verspielen. Es ist die Liebe Gottes, die bedingungslos für diese Welt gilt und damit auch jeden einzelnen Menschen. Das ist etwas, was, glaube ich, anziehend ist an diesem Gott, dass er mich liebt, so wie ich bin. Und diese universale Liebe, die sollte uns nicht kalt lassen, die sollte uns anziehen. Gott ruft uns nämlich dazu, dass wir einen Trend in der Zeit nicht mitgehen, sondern die Liebe gerade dort aufstrahlen lassen, wo sie wenig zu hören und wenig zu spüren ist, in dieser Welt. Warum fliegen Motten eigentlich zum Licht? Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Ich habe versucht herauszufinden, woran das liegt. Ich glaube, ganz geklärt hat man es noch nicht. Früher hat man gesagt, das liegt an der Wärme, die das Licht ausstrahlt, oder sie fühlen sich einfach von der Helligkeit angezogen. Und man hat mittlerweile mit Kameras herausgefunden, wo man Punkte hinten auf den Rücken der Tierchen gemalt hat, dass die gar nicht geradezu aufs Licht fliegen, sondern um das Licht herumkreisen und dem Licht immer näher kommen. Man hat die Vermutung, dass das Licht zur Orientierung dient. In der Nacht. Denn in der Nacht ist es ja schwierig zu sehen, wo geht es denn jetzt rauf, wo geht es denn runter. Und so orientieren sich diese Nachtschwärmer mit ihrem Rücken, denn das Licht kommt in der Nacht immer von oben, von den Sternen und vom Mond. Und dieser Flatterfreund, der weiß, wenn auf meinem Rücken Licht scheint, dann fliege ich waagrecht und nicht steil nach unten und kollidiere mit dem Boden. Wenn Sie den Rücken zum Licht ausrichten, fliegen Sie gerade. Das weiß die Motte. Zumindest solange sie auf natürliche Lichtquellen angewiesen ist. Das funktioniert nämlich nur, wenn die Lichtquelle weit weg ist, wie Sterne und Mond. Wenn da jetzt so eine blöde Straßenlaterne im Weg steht und die Motte versucht, mit ihrem Rücken immer zum Licht zu fliegen, dann geht sie in eine steile Seitenlage und schwirrt um diese Lichtquelle herum. Muss ständig die Flugbahn korrigieren, um gerade zu fliegen, bis sie schlussendlich bei der Lichtquelle ankommt, sich etwas verwirrt draufsetzt und fragt, was mache ich denn jetzt eigentlich hier? Also das ist jetzt meine freie Interpretation. Ich weiß nicht, ob die Motte wirklich verwirrt ist. Lasst euch von dieser Verwirrtheit auch nicht verwirren. Wir verwerfen diese Verwirrtheit gleich wieder, aber behalten den Gedanken der Orientierung. Die Jahreslosung lädt uns ja dazu ein, dass wir prüfen und das Gute behalten. Und die Motte, wenn sie sich am Licht orientiert, dann könnte das doch ein Bild dafür sein, wie wir uns an der Liebe Gottes orientieren sollen. Wie wir unsere Flugbahn im Leben dann auch ausrichten sollen, also wie wir unser Handeln dann auch ausrichten sollen. Es ist die universale Liebe Gottes, die uns anstrahlt, als Lichtquelle, als Hoffnung im Leben entgegenschlägt, die uns dann abprägen soll und uns zu einer Orientierung im Leben werden sollen. Es ist dieses Licht Gottes, an dem wir uns orientieren. Ich glaube, ein bisschen deutlicher wird es, wenn man im Predigttext weitergeht, aber davor kommt nochmal eine holprige Strecke, weil das passt irgendwie gefühlt so gar nicht zu Liebe und Orientierung, denn da geht's ab Vers 17 plötzlich um das Verurteilen. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn er hat nicht an den geglaubt, der Gottes einziger Sohn ist. Ich möchte das Thema nur kurz streifen. Ich lade aber ein, dass man gern danach noch ins Gespräch kommen kann, falls da jemand sagt, da will ich jetzt drüber philosophieren. Herzliche Einladung dazu. Was hat es mit diesem Verurteilen auf sich? Ich denke, das hängt zusammen mit einer Vorstellung, die es in der frühjüdischen Zeit damals gegeben hat. Da gab es ja die Erwartung, dass das Reich Gottes kommt. Da lesen wir in den Propheten davon, zum Beispiel in Jesaja oder in Daniel. Und der Startschuss für dieses Reich Gottes ist, dass es ein Gericht gibt. Da hält Gott Gericht und spricht Urteile und siebt kräftig aus. Da wird das Böse gerichtet und verurteilt und die Gerechten belohnt. Und erst wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann beginnt das Reich Gottes. Und wenn Jesus jetzt als Messias auftritt und davon spricht, dass das Reich Gottes anbricht, dann erwarten die Menschen, dass jetzt ein Gericht kommt, dass Urteile gesprochen werden, dass die Welt wieder ins rechte Lot gebracht wird, dass die Ordnungen wiederhergestellt werden, dass das Chaos verschwindet. Das ist die Erwartung, die Menschen hören oder die Menschen haben, wenn sie hören, dass Gott sein Reich aufbaut, wenn Jesus sagt, dass er als Menschensohn gekommen ist. Und vermutlich sieht sich Johannes an dieser Stelle genötigt, nochmal etwas einzuschieben und über das Gericht Gottes zu sprechen. Denn seine Botschaft ist ja eigentlich die, dass Gott in Liebe zu dieser Welt steht. Und da finde ich es besonders tröstlich, dass er sich hier nochmal dazu positioniert und sagt, das Gericht Gottes, das ist zum einen schon da und man verurteilt sich selber, was man ja hier in Vers 18 sieht, aber es ist nicht Gott, der das Urteil jetzt an der Stelle über mich spricht, denn zuerst steht noch einmal die Liebe. Es ist das, wie Gott uns zuallererst begegnet, indem er seine Liebe sichtbar macht und nicht mit einem Urteilsspruch um die Ecke kommt. Wir haben das im Wochenspruch gehört, dass Gott uns seine Liebe erweist darin, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott kommt von der einen Blase in die andere. Er kommt von der einen Bubble in die nächste. Dort, wo wir als Menschen, und Paulus bezeichnet es als Sünder, wo wir uns aufhalten und überhaupt keinen echten guten Berührungspunkt zu Gott haben, da kommt Gott, weil er uns liebt, in unsere Welt hinein. Es ist die universale Liebe Gottes, die uns dann auch dazu ruft, irgendwie darauf zu reagieren, auf diesen Lichtstrahl uns auszurichten. Und das Erste, wie man das macht, ist zu glauben. Zu glauben, dass der da kommt, das Licht des Lebens ist. Wie Jesus ja selber von sich gesagt hat, einmal, ich bin das Licht des Lebens. Wer mir nachfolgt, der wird nicht verloren gehen, sondern das Licht des Lebens haben. Mehr möchte ich jetzt zu dieser Verurteilungssache gar nicht sprechen. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu sehen, dass die Liebe hier ganz groß gemacht werden will von Johannes. Lasst uns darum nochmal zu den Motten zurückkehren, die uns ja schon ein bisschen durch diese Predigt begleiten. Ich habe keine Ahnung, was Motten eigentlich glauben, falls sie glauben, aber wichtig ist ja, dass sie sich an diesem Licht orientieren. Sie richten ihre Flugbahn nach dieser Lichtquelle aus. Sie handeln und leben lichtgemäß. Und ich glaube, davon spricht auch der letzte Teil von dieser Predigt. Dass es nicht nur auf das Glauben in unserem Kopf oder in unserem Herz drauf ankommt, sondern dass wir unser Leben danach orientieren und danach handeln, eben wie so eine Motte fliegt. Und da geht es jetzt um ganz praktische Dinge des Lebens. Und was ist praktischer als ein kleines Experiment? Ich habe anfangs schon gesagt, dass wir Gottesdienst gemeinsam feiern Und Gerold hat da gestern von der Liturgie gesprochen. Aber als braver Lehrling habe ich mir gedacht, ich denke mal etwas voraus und bin schon mal vorauseilend gehorsam. Warum sollte die Gemeinde denn nicht auch in der Predigt aktiv sein dürfen? Darum folgender Vorschlag zu einem Experiment. Wir werden jetzt den letzten Teil vom Predigttext nochmal lesen. Ich sage da auch gleich den Hinweis noch dazu. Johannes ist ein Dualist. Er ist ein Schwarz-Weiß-Denker. Lasst euch darauf ein, aber mit dem Wissen, dass die Welt manchmal auch Grautöne und Farben kennt. Aber lasst euch auf dieses Schwarz-Weiß-Denken von Licht, Finsternis, Gut, Böse ein. Wenn ihr diesen Text gelesen habt, dann lasse ich ein Lied einspielen, das ihr vielleicht aus dem Radio kennt und das für mich dieses praktische Handeln ein Stück weit zum Ausdruck bringt und dabei ein Bild gebraucht, das nennt sich Krieger des Lichts. Vielleicht kennt ihr diesen Song von Silbermond aus dem Radio. Und wenn ihr diesen Schritt gemacht habt, dann ist meine Frage an euch als Gemeinde, was bedeutet es denn eigentlich, in diesem göttlichen Licht zu leben und zu handeln? Wie kann denn sowas praktisch bunt und unterschiedlich ausschauen? In dieser Phase werdet ihr euch, wie ihr wollt, so wie ihr sitzt, zueinander zudrehen und könnt euch austauschen. Die, die im Glaubenskurs beim Willi dabei sind, die wissen, wie das funktioniert. Und dann nach ein paar Minuten werde ich mit dem Mikrofon rumgehen und euch einfach bitten, wenn ihr etwas sagen wollt, dann dürft ihr Erkenntnisse, die ihr aus eurem Gespräch, aus dem Lied, aus der Schriftlesung, wo auch immer, wo ihr etwas herhabt, wo ihr etwas entdeckt habt, uns als Gemeinde zu teilen und zur Verfügung zu stellen. Lange Erklärung. Ich hoffe, es ist klar, was wir jetzt miteinander vorhaben. Ich lese nochmal den letzten Teil, wo ich das Gefühl habe, dass es um das praktische Handeln geht und dann hören wir das Lied. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihr ganzes Tun war böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit seine Taten nicht herauskommen. Wer sich bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, tritt ins Licht. Seine Taten sollen bekannt werden. Denn Gott selbst bestimmt sein Handeln. Krieger des Lichts, vielleicht habt ihr da Liedzeilen entdeckt, wo ihr sagt, das bringt etwas zum Klingen. Ich hoffe in einer positiven Form. Krieger des Lichts ist natürlich der Begriff Krieger in einer Kriegszeit, wie wir sie erleben, ein bisschen schwierig. Aber zu sehen, dass seine Waffe sein Herz ist, finde ich, rückt alles nochmal in eine andere Perspektive. Ich würde euch jetzt gern Zeit geben, nochmal über diese Frage nachzudenken. Was bedeutet es, in diesem göttlichen Licht zu leben und zu handeln? Und zwar ganz praktisch, bunt und unterschiedlich. Ich habe den Bibeltext nochmal hingeschrieben und gebe euch jetzt einfach Raum, euch auszutauschen. Und Willi, wie viele Minuten Zeit haben wir? Also in ein paar Minuten, ich mache es nach Bauchgefühl, werde ich dann mit dem Mikrofon rumgehen und dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, was euch auf dem Herzen liegt. Wenn jemand etwas sagen will und das uns als Gemeinde mitteilen will, was euch zu dem Text oder zu diesen Gedanken wichtig geworden ist, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, etwas zu sagen. Wenn ihr dort oben auch etwas sagen wollt, dann bitte ich euch, dass ihr ganz laut sprecht, weil bis ich oben bin, ja, genau. Aber hier unten schaffe ich es mit dem Mikrofon. Also bitte einfach ein Zeichen. Wer mag etwas weitergeben an uns? Ich bin unterwegs. Leonie, ich gebe es erst mal dir und dann gibst du es, wenn du fertig bist, dann den Gerhard weiter.
Also ich erlebe immer wieder, wie viel Freundlichkeit bewirkt. Ja, es steht ja auch im Neuen Testament, eure Freundlichkeit, also lasset leuchten. Und wie das auch manchmal reflektiert wird. Und für mich ganz besonders, wenn ich jetzt mit Menschen spreche, die gerade auch bei mir im Sternberg sind auch sehr viele ganz liebe Nachbarn aus dem Ausland und da ist für mich auch die Freundlichkeit ganz ein wichtiger Punkt und dass ich vielleicht dann, wenn wir auseinandergehen, innerlich zu dem sage, Gott sei mit dir, Gott begegne dir, das ist für mich auch Leben im Licht.
Gerd, bitte.
Die Ecken ist der Sauerteig da herin anscheinend. Wir haben über Zivilcourage geredet, aber auch einfach dazu zu stehen, was wir erlebt haben. Das darf man ausdrücken, auch über Menschenfurcht hinweg. Und das darf leichter werden, wenn man öder wird. Also fürcht sich nicht vom öder werden.
Ich möchte sagen, dass ich dankbar bin, an eine Zeit zurückzudenken, wo es mir geschenkt worden ist, im Licht zu stehen, ohne dass ich jetzt mich als Krieger gefühlt habe. Das war in der Zeit, wo die Elisabeth im Krankenhaus war. Und ich war die ganze Zeit mit Jesus unterwegs und er war mit mir unterwegs und hat mein Herz trotzdem irgendwie gehalten. Und das, was mich eigentlich dann so berührt hat, war, wo dann eine Schwester zu uns beim Abschied gesagt hat, Gott, ihr seid gläubig, weil irgendwie streut es aus euch. Und einfach dieses Erkennen, ich habe gar nichts gemacht, außer mit Jesus unterwegs gewesen zu sein, aber er hat es ans Licht gebracht, das war besonders.
Krieger, das ist sowas Aktionistisches und irgendwie sehe ich mir nicht so, weil das ist anstrengend und da wirst du nur müde. Wenn ich aber, so wie die Motte, mich ausrichte am Licht und ausgerichtet bleibe aufs Licht, dann bin ich auf dem Weg, den mir das Licht vorgibt. Und das finde ich das Schöne. Wir dürfen uns an Jesus, am Wort Gottes ausrichten und wenn wir uns dem aussetzen, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Auch ein persönlicher Gedanke. In diesem Dunkelheit und Lichtvergleich oder Kontrast würde ich mich am liebsten immer beim Licht sehen. Und ich denke so, ja, ich lebe im Licht, ich komme vom Licht und das, was dann bei meinen Taten herauskommt, ist immer natürlich, dass sie aus Gott sind oder von Gott bestimmt sind. Ich sehe da auch ein bisschen die Schatten oder die Grauschattierung. Ja, ich habe das Anliegen, ich möchte ins Licht Gottes kommen und dann kann aber sein, beim ins Licht treten, ich merke, okay, die Tat war jetzt tatsächlich nicht Licht. Das war nicht Gottes Wahrheit. Und dann ist es die Frage, bringe ich diese Voraussetzung, diese Demut, diese Veränderungsbereitschaft mit bei dem Prozess, der das Ganze ist. Meine Taten, auch meine Worte und noch viel mehr meine Gedanken ins Licht Gottes zu stellen und dann vielleicht zu merken, im besten Fall selber zu merken, überführt von Gott, das war jetzt böse, war Finsternis, oder besser noch vom Bruder oder der Schwester gesagt zu bekommen, aber bringe ich da die Voraussetzung mit? Das frage ich für mich persönlich auch. Da finde ich andere biblische, vorbildliche Personen wirklich toll, die diese Bereitschaft mitbringen.
Ich hätte noch gerne ergänzt, dass es manchmal schwierig ist, ans Licht zu treten. Das klingt so, dass man jeder im Licht leben möchte, aber in Wahrheit, wenn ich mich selber betrachte, eigentlich nicht. Und es gibt Situationen, wo ich jemand um Vergebung beten muss oder jemand sagt, das war jetzt nicht richtig und ich eigentlich gar nicht bereit bin, das einzugestehen. Und letztlich ist es doch wichtig, um Vergebung zu bitten und diese Sachen auch ins Licht zu kommen, weil das ist einfach gut für uns.
Genau, und dem möchte ich auch noch anschließen, weil das, wenn ich das mache, dann entsteht da so ein Sog für andere, auch ein Weg, der möglich ist. Wenn ich bereit bin, aus dem Schatten zu treten mit meinen Schattenseiten und mich dem ins Licht Gottes zu stellen, das ist voll die Überwindung, auch vor anderen. Aber wenn ich das tue, gebe ich damit jedem anderen, der sich auch noch im Schatten zurückhält, die Hoffnung, denke ich, das ist gut, ins Licht Gottes zu treten, auch mit scheinenden Schattenseiten.
Wenn ich euch da so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, wenn die Motte ins Licht kommt, dann erschreckt sie einmal, wie hässlich sie ist und dass sie kein Schmetterling ist. Aber die schöne Botschaft ist, dass ja Gott die Motten liebt. Also, er liebt ja die Welt. und uns Menschen, so wie wir sind. Trifft es das so ein bisschen ins Bild gepackt, was ihr gesagt habt? Also das Bild ist zumindest jetzt vor meinen Augen entstanden, dass man halt sich mit seinen Mottenseiten im Licht Gottes halt auch zeigen darf. Aber seine Liebe gilt. Seine Liebe gilt. Amen. Gut, Amen. Vielen Dank fürs Mitmachen bei diesem Experiment. Dürft gerne rückmelden, wie das für euch war und ob so ein Predigt-Mittendrin-Gespräch von Zeit zu Zeit Platz haben sollte.